Hallo und herzlich willkommen zu Helium Talk, das Kunstgespräch. Mein Name ist Jörg Heikhaus und heute gibt es nun endlich den ersten, komplett von uns hier bei Helium Cowboy produzierten Podcast. Mein Gesprächspartner ist der Künstler Darko Nikolic. Darko kennen vermutlich die meisten Leute in Hamburg, die schon mal auf einer Ausstellung waren. Vicious Gallery, OZM, Affenfaust, Knotenpunkt, Millinter Gallery, Artville. Der Darko hat schon echt viel gemacht in den letzten Jahren, aber vor allem seine großen, öffentlichen Installationen aus Holz habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Oder sein riesiges Wandbild am Gängeviertel, wo er auch lebt und arbeitet. Im letzten Jahr war er mit einer beeindruckenden Arbeit vor dem Bahnhof von Hannover präsent. Da gehen wir im Gespräch auch drauf ein. Darko arbeitet mit strengen Formen und Mustern, mit Farbe und Struktur. Ungewöhnlich, diszipliniert und bedingungslos ist seine Kunst. Was ihn dazu bewegt hat, so zu arbeiten und wieso er sich für ein Leben als Künstler entschieden hat, das erfahrt ihr jetzt gleich. Ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass er mein erster Gast im neuen Studio war. Technisch hatten wir hier zunächst noch ein paar Anlaufschwierigkeiten, aber Darko ist damit sehr entspannt umgegangen. Am Ende hat dann ja auch alles astrein geklappt. Und es war ein wirklich sehr angenehmes Gespräch. Das liegt vielleicht auch daran, dass wir uns bereits ein bisschen kennen, da sich unsere Wege seit Jahren schon immer wieder kreuzen. Meist auf Ausstellung, klar. Außerdem spielen wir immer Donnerstagabends Basketball zusammen. Kunst und Sport verbindet man vielleicht nicht immer sofort. Aber wenn ihr wüsstet, wie viele Künstler echt ganz gute Baller sind, dann wäre das fast schon ein Podcast-Thema für sich. Darko C. Nikolic, richtig ausgesprochen?
Ja.
Nikolic. Weil man kennt dich ja eigentlich, oder ich kenne dich ja eigentlich auch unter dem Caramello-Namen. Das C steht das eigentlich überhaupt für den Caramello oder ist das eine andere?
Ja, richtig. Das C steht für den Caramello und so, man verändert sich mit der Zeit und das Caramello kommt nur aus der Street-Art-Zeit.
Klar.
Und immer habe ich gemerkt, ja, ich muss das mal rausarbeiten.
Aber es ist jetzt nicht, dass das C auch für einen anderen Vornamen steht oder sowas,
nee.
Das behältst du so, nimmst du es mit.
Quasi. So nehme ich es mit, genau.
Ja, ist ja auch eine schöne, elegante Lösung.
Ist ja auch Teil der ganzen Geschichte.
Ja, gut, aber das ist ja,
du weißt ja, kann es nicht.
Du weißt ja, wie das ist. Urban Art, Graffiti, irgendwann stellt man in Galerien aus und will vielleicht nicht mehr unbedingt das so im Lebenslauf haben. Und wenn man dann hingeht und sagt, ehrlicherweise nehme ich das noch mit. Also da ist ja jeder auch anders, ne? Aber ist das für dich was du sagst, da möchte ich gar nicht mehr so drauf angesprochen werden?
Nee, das nicht, aber mit diesem offiziellen Namenswechsel quasi will ich auch zeigen, dass ich weitergegangen bin. So, also es ist nicht so, dass ich nicht drauf angesprochen werden will, also die Historie ist dann noch lesbar quasi, aber ist schon, also es hat sich viel verändert, auch in meiner Arbeit und der Herangehensweise und das will ich damit halt auch ausdrücken.
Woher kennen wir uns eigentlich? Das habe ich nämlich überlegt. Klar, wir spielen Donnerstags abends immer zusammen Basketball und ich glaube auf der Millinter Gallery oder wo habe ich dich zum ersten Mal gesehen?
Ja, Millinter Gallery oder Affenfaust Gallery vielleicht. Hamburg, man kommt nicht wirklich aneinander vorbei.
Ja, aber waren das auch so deine ersten wichtigen Stationen als Künstler? Da ist ja auch noch die OZM Galerie. Waren das die ersten, die dich gezeigt haben? Mit wem hast du eigentlich so das erste Mal, ja, dass du deine Kunst im Ausstellungskontext zeigen konntest?
Also die Initialzündung überhaupt zum Freischaffen, also wirklich auch künstlerischen Arbeiten, die hatte ich eigentlich mit der Vicious Gallery. Die hatten so ein Nebenprojekt. Ja. Und der Dani, der damals noch da mitgemacht hat, der hatte mich angesprochen, weil den Künstler abgesprungen ist und der kannte meine freien Zeichnungen. Ich habe damals noch illustriert. Und der hatte mich gefragt, ob ich Bock habe, was zu machen. Und die Ansage war so, ja, in 2 Wochen hast du Bock. Also in 2 Wochen meine erste Ausstellung, du machst mich irre. Klar, ich mach mit. Und da habe ich dann den Rebelter dazu geholt, weil ich mir meine erste Ausstellung auch nicht ganz alleine zugetraut habe. Wir waren damals Geschäftspartner und hatten ein Büro zusammen und ein Atelier für unsere freien Sachen. Und damit ging das dann los. Und von da an war für mich klar, ich mache keine Auftragsarbeiten mehr, ich mache auch keine Grafik mehr oder keine Illustration, ich mache nur noch Kunst. Und das war eine gute Entscheidung. So.
Bei dem Werdegang eines Künstlers geht es ja auch darum, wo hat man ausgestellt, was war so eine Initialzündung für einen selber auch?
Ja, also ich würde sagen, ich habe dann schon, also auch in meiner Übergangsphase vom Street Art zur bildenden Kunst quasi. Das waren so ein paar Jahre, die da vergangen sind. Da habe ich auch die ganze Zeit Ausstellungen gemacht. Das war auch ein Hype zu der Zeit. Da konnte man auch mit Street Art noch Ausstellungen machen. Und das war ein bisschen wie so Lehrjahre. Und meine erste für mich Ausstellung, wo ich das Gefühl hatte, so, das ist jetzt mein Gesellenstück. So, das war die erste Ausstellung in der OZM. So, wo ich gemerkt habe.
Das war wann?
2014, glaube ich. Ja, da habe ich gemerkt, okay, jetzt bin ich einen ganz anderen Schritt weitergegangen und jetzt bin ich auch noch viel reifer als vorher und ja. Und jetzt geht's weiter zur Meisterarbeit.
Zur Meisterarbeit. Ja gut, da kommen wir auch noch zum Meister. Wie gesagt, ich finde das ja, das Spannende, wenn man sich mit Künstlern unterhält, ist ja ganz oft, ich werde das auch ganz oft gefragt, wo kommen gewisse Einflüsse her, wo kommt das her? Bei dir kommt man halt nicht umhin, du hast ja eine ganz eigene Formsprache und Farbensprache entwickelst sie noch und da setzt du ja schon einen großen Unterschied zu, darum ist da die Nähe zum Graffiti ist zum Beispiel, wenn ich dich heute kennenlerne als Künstler, dann würde ich jetzt nicht sagen, der kommt aus dem Graffiti oder so. Das sieht man bei anderen Leuten in deren Arbeiten, bei dir sieht man das im Prinzip gar nicht. Da hast du dich komplett frei gemacht und du hast ein schönes Zitat in einem Interview gegeben neulich, meine Themen sind mit figurativer Kunst nicht realisierbar und das würde mich mal interessieren, wieso eigentlich nicht?
Also dadurch, dass die Farben und Formen ja was auslösen in uns, einen bestimmten Prozess, der in Gang gesetzt wird. Man fühlt sich wohl, man fühlt sich unwohl, man hat einen suchenden Blick, man wird irritiert. Und das auf so eine Weise, ohne dass sie dir ganz genau sagt, um welches Thema es geht, sondern einfach nur Gefühle in dir auslöst. Das ist mit figurativen Sachen oft nicht möglich, weil man sehr speziell themenbezogen ist. Also es löst und man empfindet schlechter. So, auf der anderen Seite muss man sich auf so eine Arbeit, wie ich die betreibe, auch erstmal einlassen können. Also ganz oft ist so, aha, ein Muster, interessant, gut, weitergehen. So. Aber man muss sich schon die Zeit nehmen, erforschen zu können, was passiert eigentlich in mir, wenn ich das angucke und wie kann ich damit umgehen. Das ist eigentlich auch das Interessante daran.
Was sind denn dann deine Themen?
Das ist ganz unterschiedlich. Es ist je nachdem, also im Großen und Ganzen handelt es vom Menschsein an sich. So, das kann ich so festhalten, sind so gesellschaftliche Fragestellungen, wie sich Gesellschaft verhält oder wie wir uns selber verhalten, psychologisch oder was in uns passiert oder was uns ausmacht. Das sind so Sachen, die ich, wo ich so Entsprechungen finde in der Geometrie, wo ich dann sehe, okay, da passiert immer irgendwas Bestimmtes in diesem Muster, das löst immer irgendwas Bestimmtes aus und das erzählt uns eigentlich was über uns, weil wir sind ja die Rezipienten dieses Bildes. Das Bild steht ja nicht für sich allein, wir gucken uns das an. Und darauf hinzuweisen, was da eigentlich passiert. So, ne? Das finde ich dann halt ganz spannend. So, das findet man ganz oft nur im Titel oder in einem beschreibenden Text wieder.
Das heißt, du hast, du erklärst deine Arbeit auch, weil du das auch für nötig hältst?
Es ist so ein bisschen wie ein Instrumental bei der Musik. Das kann ja alles Mögliche ausdrücken. Ne? Und der Text, den ich dazu schreibe oder wenn ich das erkläre, ist es so ähnlich wie oder vielleicht vergleichbar mit einem Text bei der Musik, der sagt, okay, dieses ganz universelle Musikstück ist vielleicht grundsätzlich traurig, aber was ich dabei verarbeite, ist jetzt was ich vielleicht eine Liebesgeschichte so, ne? Könnte aber auch was vollkommen anderes sein. Und mir geht es um einen bestimmten Aspekt, mit dem ich mich beschäftigt habe, als ich das gemalt habe, kann jeder aber auch was Artverwandtes drin sehen oder was anderes. Und deswegen gebe ich die Texte dazu, damit ich nur dazu sage, das ist das, was mich beschäftigt hat. Du kannst natürlich mit dieser Farbrhythmik auch natürlich andere Themen verbinden. Also so genau kann man mit dieser Arbeit gar nicht sein. So,
ne? Jetzt schlägst du, da ist ja deine Bandbreite auch relativ relativ groß. Also ich meine umgangssprachlich Flachware, Sachen, die an der Wand hängen, die ausgestellt werden, hin zu Installationen. Ich glaube, das ist auch das Erste, was ich von dir wirklich mal gesehen habe. Ich glaube, das könnte mal im Knotenpunkt gewesen sein. Das waren diese im Fahrstuhl, was du über die einzelnen Etagen dieser Ausstellungsfläche nach oben meandert und dann da aus dem Fahrstuhl da rauskommt. Ja. Ich glaube, das ist das Erste, was ich von dir gesehen habe. Was ist denn, wo ist denn dein, gibt es da einen Fokus bei dir? Gibt es irgendwas, was dir wichtiger ist oder was dir lieber ist zu arbeiten?
Nee, es gibt Sachen, die lassen sich einfach leichter abarbeiten. Ne? Also an Ideen mangelt es ja nie, aber Geld, Zeit und Händen. Und es ist immer leichter, ein Bild zu realisieren als eine Installation. Ne? Und ich mache aber alles gleich gern. Also ich finde das alles total spannend. Und man muss in jedem Bereich auch erstmal seine Erfahrungen sammeln. Das Objekt, was du jetzt angesprochen hast, das hieß Transforming Mesh und war aus so ganz vielen kleinen Würfeln gebaut. Also mittelgroß, so ein Meter mal 25 Zentimeter oder so ähnliche Stücke. Davon gab es dann hunderte und die konnte man zusammenschrauben und daraus, je nachdem, an welchem Ort man damit arbeitet, eine Installation schaffen. Das fand ich ganz spannend, weil sie abbaubar und wieder aufbaubar war. So. Und damit konnte ich so die ersten Tests machen, was es überhaupt bedeutet, in so einem überkörperlichen Format zu arbeiten. Ne? Weil das war wie so Lego ein bisschen in groß.
Bisschen Lego, ja.
Ja, genau. Ja, dann baust du es aufeinander und merkst so, wow, das ist kräftig, das ist schwach und man muss Erfahrungen sammeln. Und jetzt habe ich letzten Jahr eine große Installation in Hannover gebaut.
Ja, genau.
Und da haben sich diese Erfahrungen total ausgezahlt, weil ich nur durch dieses andere Objekt überhaupt die Möglichkeit hatte, ein Verhältnis dazu zu bekommen, wie etwas wirkt, wenn es fertig sein könnte.
Ja, so. Baust du das denn alles ganz alleine? Also, weil das sind ja schon auch durchaus sehr herausfordernde Projekte für eine Person. Also allein was, sag ich mal, das handwerkliche und die körperliche Arbeit angeht, die man da.
Nee, ich suche mir dann Hilfe. Also ganz allein schaffe ich das nicht. Also ich mache viel alleine, aber das letzte Objekt, das hatte 7,5 Tonnen Gewicht, ne? Die kann ich nicht allein schleppen.
Ja, ich hab Fotos von dem Transporter gesehen.
Ja, genau.
Ja, das ist aber auch eine Frage der, also du hast vorhin das Wort Abarbeiten gesagt, das ist ja in der Kunst schon manchmal so, dass, also ich kenne das von Malern, die stehen vor einer Leinwand und das ist zwar auch ein körperlicher Prozess, weil man sich körperlich auch einbringt und einsetzt, aber es ist oft ein Prozess, in dem sich die ganze kontinuierlich was entwickelt. Mhm. Bei dir ist es jetzt so, wie das Projekt in Hannover oder das Projekt davor, da baust du erst ganz viel vor und hast das ja, hast du das in deinem Skizzenbuch oder in deinem Kopf die Vorstellung davon, was dann 3 Wochen, 4 Wochen, 6 Wochen später passiert?
Also in dem, das ist ganz unterschiedlich. In dem Objekt war es so, dass das war so ein langer Tunnel. Abweg heißt das Teil, falls man das mal sehen will. Und da habe ich es am Rechner gebaut, weil es ging nicht anders. Also ich muss auf den Zentimeter mit Statik und öffentlicher Raum und allem drum und dran und ich muss da auch irgendwie im Budget bleiben, was ich natürlich gesprengt habe.
Okay. Immerhin gab es ein Budget,
das ja, war auch schon mal auf meine Kosten leider. Und da musste ich schon auf so einen ganz klaren Punkt hinarbeiten. Da musste alles ganz genau sitzen. Da hatte ich 600 Einzelteile und jedes Teil hat einen ganz genauen Ort, an dem es hin muss und muss die ganz genaue Länge haben, sonst haut alles nicht hin. Das war schon eine große Herausforderung und ich war auch ganz schön aufgeregt, ne? Also so ein Projekt dann vor die Wand zu fahren, im öffentlichen Raum mit einem festen Termin und also 6 Wochen habe ich echt geschwitzt. Ne?
Wurde das dann wieder abgebaut oder?
Das wurde dann abgebaut, ja. Und dann ist es auf dem Artwill gelandet. Da habe ich es da nochmal aufgebaut.
Ja, stimmt.
Und da habe ich es jetzt eingelagert, erstmal bis zum nächsten Einsatz. Muss auch zwischendurch immer so überarbeitet werden und so. Aber es war eine ganz tolle Arbeit, hat total Spaß gemacht. Also ich hatte ein Team von insgesamt 10 Leuten oder so. Mhm. Immer so abwechselnd. An jedem Tag so 2, 3 Leute mitgearbeitet. Und mein Bruder ist gelernter Zimmermann und der steht mir dann auch mit Rat und Tat zur Seite. Ne?
Das ist ganz praktisch.
Da hat er mir auch ein paar gute Tipps gegeben, die mir den Arsch gerettet haben.
Gut Deutsch. Aber ist das sowas, kann man das, also ist es leicht, an solche Projekte zu kommen? Also gerade so öffentliche Projekte, bewirbst du dich darum? Oder wie kommt es dazu, zum Beispiel in Hannover, wie kommt es dazu, dass die sagen, Herr Nikulic, bitte bauen Sie uns hier den Ausweg. Ja. Wie lang war der?
15 Meter.
15 Meter.
4 Meter hoch und 15 Meter breit, 15 Meter lang.
Also das würde ich jetzt mal an alle sagen, die das hören, das muss man eigentlich mal googeln und sich mal angucken. Das ist wirklich...
Das ist ein Monstrum, ja.
Das ist ein Monstrum, ja. Aber ein sehr schönes Monstrum, ein unglaublich ästhetisches Monstrum. Ja, wie kommt man an so ein Projekt?
Also ich glaube, so geplant kommt man an sowas schlecht dran. So. Also was ich... Mein Erfahrungswert in solchen Sachen ist, man muss immer selber Vorleistung bringen zu allem, was man machen will. Egal, ob man jetzt ein Bild in eine Galerie irgendwann bringen will, so, oder ein Objekt bauen will, oder was auch immer, oder ein Wandbild, oder keine Ahnung. Erstmal musst du investieren und zeigen, dass du es kannst. Musst dich präsentieren. Das machst du in der Regel auf eigene Kosten. Und mit vollem Einsatz. Und dann hast du gezeigt, dass du es kannst. Und wenn das jemand sieht, dann kommt man auf dich zu. Also so läuft es bei mir meistens. Ich habe mich jetzt nicht beworben, man kam zu mir und hat mich gefragt. Das war so eine kleine Ausschreibung. ob mich das interessieren würde. Ich war erst so ganz widerwillig und da so, nee, Ausschreibung, dann redet ihr mir immer rein und so, künstlerische Freiheit, kein Bock. So. Ich denk mal drüber nach, wenn mir was Gutes einfällt, dann melde ich mich nochmal. Und dann hatte ich diesen Einfall und habe so ein kleines Handmodell gebaut. So, das, also so, nur so aus, so, aus Holz und so, so groß, dass da so ein Playmobil-Männchen reinpasst. Und das hat, und dann dachte ich mir, das ist so geil. Und auch die Idee ist so rund, dieses ganze Ding ist so rund, ich mache das, weil ich merke einfach, dass ich das getroffen habe, was ich wollte, dass es wahrscheinlich auch ankommen wird und dass er mir nicht reinreden wird. Das für mich, wenn ich im Auftrag arbeite, was ich eigentlich gar nicht tue, ist das für mich total wichtig, dass mir jemand nicht dazwischen redet. So, oder sich einmischt oder mir seine Vorstellung unterschiebt.
Dann erzähl doch mal ganz kurz, wenn wir jetzt schon so tief da ins Detail gehen bei der Arbeit, worum es da geht. Also was war deine Idee?
Meine Idee war, also ich wurde halt angefragt, ob ich auf dem Vorplatz von Hannover, auf dem Bahnhofsvorplatz von Hannover, ob ich da eine Installation machen will, weil die Lust haben, so Kunst im öffentlichen Raum da zu präsentieren und da für so einen gewissen Zeitraum was zu machen. Und ich habe dann darüber nachgedacht, was macht diesen Ort eigentlich aus? Also was passiert da? Ich will mich nicht einfach nur irgendwie Kunst hinstellen, mit der keiner was anfangen kann. Es sollte dann schon ortsbezogen sein und auch irgendwie was mitgeben. Und was ja hauptsächlich an so einem Bahnhof passiert, ist, dass die Leute zur Arbeit fahren. Jeden Tag denselben Weg, immer dasselbe. Und man macht im normalen Leben keine Umwege, keine Abwege, weil man immer nur was zu tun hat. Man rennt immer nur irgendwo hin, von A nach B, ohne Umweg. Und wenn man sich an seine Zeit als Kind erinnert, also so ein Heimweg von der Schule, der kann dann schon mal ganz schön lang dauern, weil du bleibst ja in jedem Hinterhof kleben. Und du guckst, was ist da los und da und da. Und wir als Erwachsene tun das kaum noch, was ich total schade finde. Und dann dachte ich mir, es wäre schön, etwas zu bauen, worin der Mensch von seinem eigentlichen Weg abgeleitet in eine andere Welt hineingeworfen wird und wieder ausgespuckt wird. Das aber nicht, um ihm zu sagen, ah, guck mal, eine andere Welt, sondern viel eher, um ihm zu zeigen, das kannst du auch in deinem normalen Leben machen, jeden Tag. Geh mal in die Kneipe neben der Kneipe, in die du immer einkaufen gehst, treff dich mal mit wem anders, geh mal eine andere Straße, fahr mal eine andere Strecke, einfach nur, um dich selbst zu inspirieren. Und das so als Inspirationspunkt, das war meine Idee. Und zuerst hatte ich vielleicht an so einen bemalten Tunnel gedacht oder so, aber das wäre auch alles nicht so praktisch gewesen für den öffentlichen Raum und auch geschlossen und das dann so anzumalen, das wäre auch so gewollt und irgendwie. Und dann bin ich irgendwann auf diese Art von Bauwerk gekommen, die so ein bisschen Carport-mäßig ist und die auch einfach dafür gemacht ist. Und vor allen Dingen wirst du da in so einen Farbraum rein. Ja, läufst, also wenn du es von vorne betrachtest, sieht es aus wie ein flaches Bild, weil der Zugang viel größer ist als der Rest des Kunstwerkes. Und dann kannst du das so betreten, ein bisschen wie so Alice im Wunderland-mäßig, befindest dich in so einer Farbwelt, wo die Reflexion der Farben dich immer wieder in irgendwas anderes eintauchen. Und dann wirst du am Ende wieder ausgespuckt. So. Und das dachte ich mir, das ist ein rundes Konzept für jemanden, der eigentlich nur Passant ist und keine Zeit hat, sich riesig mit Kunst zu beschäftigen, das aber sehr schnell und intellektuell erschließen kann.
Hast du das ein bisschen beobachtet, ob die Reaktion darauf dann tatsächlich auch so war, wie du das vorgestellt hast?
Also? Ja, es war großartig. Es hat total Spaß gemacht. Also es war eh so im öffentlichen Raum arbeiten ist ganz spannend, das kenne ich noch vom Graffiti. Also jeder Zehnte beschimpft dich. Das ist großartig. Vor allen Dingen hielten mich die meisten für den Handwerker und nicht für den Künstler, weil ich ja mitgearbeitet habe. Ich habe zwei gute Freunde dabei gehabt, die auch einen super Job gemacht haben an der Stelle. So. Und wir haben echt hart gebuckelt da bei 40 Grad in der Sonne. Es war richtig anstrengend. Und weil ich einfach wie ein Handwerker aussehe, nimmt man mich auch so wahr. Also sagt man mir auch die Meinung über das Projekt anders, als das in der Galerie entgegengebracht bekomme. Ne? Ja. Und dann so was wie, welcher Intellektuelle hat sich diesen Quatsch schon wieder ausgedacht? Oder für jeder Scheiß wird Geld ausgegeben, bla bla. Großartig, ich habe so gelacht. Und aber 90% waren total begeistert, dass man was macht für die Leute, um damit sie sich inspiriert fühlen und nicht nur damit sie irgendwas konsumieren oder irgendwie so ein Quatsch so. Und ich habe also fast nur gutes Feedback gekriegt und den Leuten hat es auch Spaß gemacht, irgendwie sich darin zu fotografieren. Kinder hast du da gar nicht aus der Baustelle rausgekriegt. Ich bin regelmäßig hinter irgendwelchen Zwergen hergerannt. Raus da! Also eine ganz tolle Erfahrung. Es hat richtig Spaß gemacht. Will ich auch öfter machen. Also gerade so im öffentlichen Raum, wo du so im direkten Kontakt mit den Leuten bist und ein ganz anderes Feedback kriegst als in der Galerie, wo sich jeder so vornehm zurückhält und so. Das war schon spannend.
Ja, Ja, also klar, die Auseinandersetzung mit dem öffentlichen Raum ist ja eigentlich direkter und unmittelbarer geht es ja nicht, was du auch an Feedback und an Reaktion bekommst. Da steckt ja auch so eine gewisse Bedingungslosigkeit bei dir dahinter, wie du Sachen umsetzt und wenn du an ihnen arbeitest. Das ist ja jetzt ein Projekt, was unglaublich zeitintensiv ist. Aber das kommt in deiner Arbeit ja häufiger vor. Neulich habe ich dich ja in einem Atelier hier im Gängeviertel besucht. Mhm. Da hast du deine aktuelle Arbeit gezeigt. The Study heißt die. Du hast gesagt, 3 Jahre, Projekt über mehrere Jahre auf jeden Fall. Mhm. Ist sowas eigentlich noch zeitgemäß, solche Projekte umzusetzen? Also wo alles heutzutage sehr schnell gehen muss. Also unmittelbare Belohnung für.
Die Frage, die sich stellt, ist, war das überhaupt jemals zeitgemäß? Ne? Also wann hat man einen Künstler 3 Jahre für ein Projekt hingelegt? Aber ja, das, also so diese Schnelllebigkeitsfrage, ja, vielleicht ist es gerade heutzutage wichtig, und was zu machen, was nicht zeitgemäß ist, was auch was überdauert. Also der Grund, warum ich aus der Grafik, aus der Illustration und aus dem Trickfilmbereich und diesen ganzen Kram, was ich vorher alles gelernt habe, warum ich da ausgetreten bin, warum ich da keine Lust zu habe, ist, dass es überhaupt keine Nachhaltigkeit hat. So, du produzierst was, dann wird das 3 Wochen irgendwo benutzt und dann verschwindet das wieder, als hättest du dein ganzes Leben nie irgendwas getan. Also nach 20 Jahren Grafikdesign, so, da kannst du dich umdrehen und du siehst nichts von deinem Leben. Und du hast auch nichts hinterlassen, was irgendwen glücklich macht oder irgendwas. So, das, ne, das fand ich ziemlich schade und total unangenehm. Und dachte mir, so kann ich mein Leben nicht verbringen. Deswegen bin ich zur bildenden Kunst gegangen. Weil wenn ich ein Bild male und dafür gibt jemand 5.000 Euro aus, dann schmeißt er es nicht einfach weg.
Ja, du musst ja aber erst mal dazu kommen, dass Leute 5.000 Euro für deine Bilder ausgeben.
Ja gut, aber das ist ja dann die Frage meines Geschicks. Ne? Aber vom Prinzip her hat es eine größere Nachhaltigkeit. Die Sachen bleiben, überdauern halt viele Jahre. Und das ist einfach eine spannende Arbeit. Da bleibt halt einfach was übrig. Und in diesem The Study-Projekt, das ist auch eigentlich eher, also nicht dafür ausgerichtet, dass es jemand kauft, sondern für eine gewisse Öffentlichkeit ausgelegt. Da geht es so um Sehen und Vergleichen, Farbe, Form, Empfindungsebenen. Und für jeden, der sich für Gestaltung interessiert, wäre das dann was, wo er hingehen kann, um Sachen nachempfinden zu können. Und dann gerade auch mit einer Öffentlichkeit über einen langen Zeitraum arbeiten zu können, also mit so einer gewissen Nachhaltigkeit, das finde ich total interessant.
Das Projekt ist, ganz kurz beschreiben wir, das sind Tableaus oder Holzplatten bemalt. Wie viel sind das? Wie groß sind die?
Das sind 36 Bilder, 1,70 mal 1,70. Und das sind dann 6 Motive in 6 Ausführungen. Also das müsste man sich eigentlich mal angucken, das ist immer so doof, ein Bild mit Worten zu beschreiben.
Absolut, aber man kann ja durchaus so ein bisschen den Aufwand und den Umfang abschätzen, wenn man sagt, das ist so viele Platten und die haben das Format. Selbst wenn du die alle nur einfarbig anmalst, ist auch schon viel Arbeit. So. Angucken muss man sich das sowieso alles.
Kann man auf meiner Internetseite, habe ich ein Foto, wo ich davor sitze, hat man so eine Idee davon.
Da bist du ja auch ganz gut unterwegs. Das ist auch noch ein Thema, was wo ich dich auch noch ausfragen möchte, vielleicht ein bisschen später, vielleicht, ich würde gerne noch mal dazu kommen, dass das Handwerkliche in deiner Kunst ist wichtig. Du hast schon gesagt, in deiner Familie ist das, bist du nicht der Einzige, dein Bruder ist Zimmermann, aber hat die Kunst in deiner Familie stattgefunden? Man fragt sich immer, wo kommt so dieses Bedürfnis her, Kunst zu machen? Ist das,
ja, das ist eine gute Frage, ne? Also weiß ich gar nicht. Also ob man sowas irgendwie herleiten kann, ist halt die Fragestellung. Mein Opa war Musiker und Zimmermann. Aber hauptsächlich, also Bauer und Musiker und Zimmermann, also der hatte da wohl irgendwie so eine Neigung. Und meine Mutter ist auf so eine Weise kreativ, auf so eine spezielle, aber hat das nie ausgelebt. Mein Bruder hatte auch so eine kreative Ader schon immer gehabt. Irgendwie ist man da so, ich kann einfach nicht anders.
Nee, du bist ja auch nicht, also wie viele Künstler heutzutage, bist du ja auch, wenn du sagst, du hast vorher Trickfilm, Illustrationen studiert, bist ja auch, wie nennt man das? Böse Wort vom Quereinsteiger, das macht eigentlich keinen Sinn mit dem Quereinsteigen, weil das ja durchaus auch in der Ausbildung schon irgendwohin sich entwickelt. In der Zeit hast du auch Kunst schon gemacht?
Ne, ich habe halt früher gezeichnet, ne, zu der Zeit. Das habe ich ja auch gelernt da. Und also es fing ja mit dem Graffiti an, 10 Jahre fast. Und dann in den Ausbildungen habe ich dann mein Herz für Comic- und Trickfilmzeichnen, also hauptsächlich Comics und Illustrationen. Das war das dann so, was mich dann gekickt hat, da einfach richtig gut drin zu werden und auch da viel Arbeit und Energie reinzustecken. Ich mache das halt auch alles einfach total gerne. So, das ist halt auch so das Ding. Und dann irgendwann der Schritt halt zur Kunst, ne? Und ja.
Also was immer, wenn du Trickfilm und Comic zeichnen sagst, ich komme ja auch vom Comiczeichnen, also von der Leidenschaft für Comics als Kind und Jugendlicher schon. Aber für mich war das halt auch einfach klar, dass das im Figurativen endet und da irgendwo auch bleibt. Es ist interessant, dass man das in deiner Arbeit gar nicht sieht. Sei denn, du hast Comics gelesen, die ich nicht kenne. Das sind vielleicht andere. Was für Comics hast du gelesen?
Eher so europäisches Material. So
französischen.
Also Französisch, ja. Belgisch, Spanisch.
Ligne Claire und so.
Ja, ja, also Loisel und, und so ein Kram, ja. Genau. Und es gibt ja unglaublich gute Leute. Das ist einfach der Wahnsinn. Da möchte man den Stift durchbrechen und den wegschmeißen. Ja. Also, das Schöne an diesen Arbeiten ist einfach, dass ein Mann, oder vielleicht sind sie auch zu zweit, einen ganzen Comic machen, sich dafür 4 Jahre Zeit nehmen. Der eine zeichnet, der andere koloriert oder es ist sogar derselbe. Und das ist eine ganz andere Qualität und eine ganz andere Liebe an Herstellen von einem Comic, als jetzt Spider-Man zu lesen oder so. Da macht einer die erste Zeichnung, einer macht die Outline, der nächste koloriert die Scheiße irgendwie zusammen und sieht es am Ende auch aus. Eigentlich passt nichts so richtig zusammen. Ist auch egal, weil jede Woche muss so ein Ding rauskommen. Und diese Meisterwerke der Comic-Kunst, das ist der Wahnsinn. Das war auch mein Comic-Lehrer an der Schule, der mich so begeistert hat. Der war so, du musst das lesen. Oh, geil. Ja,
ich habe mal als, mit 16 Jahren habe ich mal einen Comic-Wettbewerb gemacht. Ich glaube, der einzige Kunstpreis, den man mir je in meinem Leben verliehen hat, war mit 16 Jahren, da habe ich am Institut Français in Köln einen Wettbewerb gewonnen. Da ging es um Comics. Und da habe ich einen Comic gezeichnet, den mein Französischlehrer übersetzt hat, meine Idee. Und das war ein tolles Gefühl. Da habe ich mich mal zumindest für diesen einen Abend so gefühlt, wie sich vielleicht so ein französischer Comiczeichner fühlt. Aber du hast recht, die Hingabe, die da in diesen Arbeiten steckt, dieses Monate, teilweise jahrelange Arbeiten, das war für mich damals auch so eine Sache. Da wäre ich gerne hingegangen, aber wie kommt man da hin? Wie wird man Comiczeichner? Außer, dass man ganz viel zeichnet. Am Ende des Tages siehst du ja auch, was in Deutschland an Comics damals zumindest auch groß war. Das ist dann eher der Werner als der Loisel.
Wenn du die Deutschen haben da ja keine Kultur für. Und für einen Trickfilm ist es noch viel schlimmer als für die Comics. Das war auch so der Grund, warum ich darin eigentlich keine Zukunft gesehen habe. Ne, an sich lebe ich gerne im deutschsprachigen Raum, weil ich Sprache sehr schätze. Und ich weiß, dass ich keine noch mal so beherrschen werde wie die Deutsche. Deswegen kann ich mir gar nicht vorstellen, zum Beispiel wegzuziehen dauerhaft aus Deutschland. Und dann irgendwie nach Frankreich gehen zu müssen, um Comics zeichnen zu können, die irgendwie auch anspruchsvoll sind. Oder nach Amerika oder so. Könnte ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Na gut, du hast ja was geschafft, wo dich auch andere, viele Leute schon drum beneiden, weil dein Beruf ist Künstler. Du machst das kompromisslos und sagst, du machst nichts anderes. Neulich hast du mir auch mal erzählt, dass wenn du um Geld zu verdienen, wenn es mit den, weil manchmal als Kunstjahr verdient man einfach nicht jeden Monat regelmäßig Geld, sondern man hat eine Ausstellung, die läuft vielleicht besser oder schlechter oder gut und dann hat man Geld für die nächsten Monate. Da hast du gesagt, du gehst dann lieber auf den Bau arbeiten, also handwerklich arbeiten, auf dem Bau, weiß ich jetzt nicht, aber handwerklich.
Ja, handwerklich, genau. Also es ist nicht Bau, sondern eher so Holzhandwerk und solche Geschichten. In so Vorfinanzierungsphasen zur Ausstellung, da hat man immer wieder Schwierigkeiten. Da fehlt dann einfach immer wieder mal Geld, das man irgendwoher generieren muss. Und dann muss man natürlich irgendwie nochmal was anderes machen. Und bevor ich dann meine Kunst quasi missbrauche, also irgendwas, was mir eine Sache, die mir ganz heilig ist, dann in irgendwas so reinzuziehen, um, weiß ich nicht, einen Quatsch zu gestalten, so bevor ich sowas tue, dann mache ich lieber was vollkommen anderes. Dann gehe ich ins Handwerk, das macht Spaß, da lernt man auch nochmal was, man arbeitet in Teams, eine ganz andere Arbeit und man sitzt auch nicht rum, man bewegt sich richtig cool.
Also, hat das für dich was mit Ehrlichkeit zu tun? Also dass das
total. Also es ist einfach wahrhaftig, ne? Also das ist so ein, das fehlt manchmal bei der Kunst, so richtig wahrhaftig zu sein. Also es ist ja immer, wie das Wort Kunst ja schon sagt und wie man es auch weiter benutzt, es ist eine künstliche Angelegenheit. Es ist immer nur ein Abklatsch des Lebens. Es ist nicht das Leben selber. Es ist nicht Du rettest keinem das Leben, du brauchst kein Dach über dem Kopf, du machst niemandem was zu essen. Also nichts davon ist irgendwie wirklich überlebenswichtig in dem Sinne irgendwie wahrhaftig, sondern du reproduzierst das, was eigentlich gelebt wird. Und das ist eine künstliche Angelegenheit. Und manchmal fehlt einem natürlich auch das Wahrhaftige. Und da ist dann ein richtiges Handwerk oder halt auch Handwerk, was benutzt wird, zum draufsitzen, schlafen, irgendwie so benutzungsmäßig halt, ein schöner Ausgleich. In einer ganz schlimmen Krise der Kunst, die ich mal hatte, habe ich überlegt, ob ich Feuerwehrmann werde. Das Bedürfnis hatte, etwas vollkommen Notwendiges zu tun.
Ja, okay, aber das, also mir zeigt das ja das, was ich mir ja auch manchmal, das, also diese Fragestellung nach, ja, was hat das eigentlich für einen Wert? Was wir tun, das ich kann das schon verstehen, das ist dann eher dieses Extrem, als Feuerwehrmann bist du tatsächlich wahnsinnig hilfreich und von ganz großem Nutzen für jeden Menschen als Künstler. Ich glaube, wenn ich das, also du hast es gerade wunderschön formuliert, ich glaube, das schreibe ich mal auf und nutze das demnächst mit der Wahrhaftigkeit und so, weil das ist ja auch immer so ein bisschen mein Thema. Da kommt ganz oft die Antwort zurück, ja, aber als Künstler, da gebt ihr uns natürlich was und haltet auch mal, zwingt uns auch mal dazu, innezuhalten und es anzugucken. Das unterschreibe ich zu einem bestimmten Grade auch, aber jetzt leben wir natürlich heutzutage in einer Zeit, die unglaublich schnell ist und in der unglaublich viel gleichzeitig passiert und wo gerade jetzt mal in allen künstlerischen, kreativen Bereichen ganz, ganz, ganz viele Menschen um die Aufmerksamkeit der gleichen Leute buhlt. Mhm. Bei Ausstellungen ist es so, wenn man in so einer Stadt wie Hamburg ausstellt, ich glaube, wenn wir jetzt mal alle, die meisten Hamburger Galeristen oder zumindest die auch irgendwo befreundet sind, Affenfaust, Krüger, wir, wenn man sich so untereinander austauscht, wir könnten eigentlich die Adresslisten unserer Sammler, unserer Kunden, könnten wir uns wahrscheinlich teilen.
Der weniger deckungsgleich.
Genau. Das heißt, da bespielen wir gleich einen Markt. Aber kommen wir jetzt zu dem Thema Internet, da ist man ja auch in so einem riesengroßen Haifischbecken von ganz vielen Künstlern, die sagen, hier, meins, musst du dir angucken. Mhm. Und da geht natürlich dann unter Umständen auch viel von dieser Wahrhaftigkeit, die du gesagt hast, verloren. Und da ist vor allen Dingen der Punkt, dass das Innehalten, da wird ja nicht mehr innegehalten. Wie gehst du da gerade deine Arbeit in diese über so eine Zeit, du hast ja einen sehr erfolgreichen Instagram-Account. Ich weiß noch nicht, wann das erfolgreich ist, aber also wenn ich amerikanische Künstler sehe, die haben 150.000 Follower. Und aber du hast, glaube ich, auch sehr erfolgreich. Was hast du jetzt irgendwie? Ich habe vorhin mal geguckt, 8.500, 9.000 ungefähr, sowas, so in den Dreh. Das ist ja schon eine Menge. Wie gehst du da mit dem Punkt um, dass die Leute das so blitzschnell und kurzfristig konsumieren? Wie setzt du das ein? Wie sinnvoll ist das für dich?
Ja, das ist ja generell so eine schwierige Fragestellung einfach. Also ich glaube, man darf sich als Künstler davon nie ablenken lassen, was die Leute gerade wollen. Also dann verrät man sich selber einfach. Wenn du ein Künstler bist, der sowieso kurzlebig arbeitet, wenn das deine Art ist, dich auszudrücken, dass deine Themen sind, die dich beschäftigen, dann tu das, egal zu welcher Zeit. Egal, ob die Gesellschaft das gerade erfordert oder nicht. Du kannst das einfach machen, weil das dein Ausdruck ist. So, und mein Ausdruck ist, sehr langsam zu sein und auch eine Weile zu brauchen. Also manchmal, ich habe so zum Beispiel eine bestimmte Bilderreihe, die heißt Mehr als die Summe der Dinge. Und da geht es so ein bisschen, das ist so eine Art, der sieht ein bisschen aus wie das Red Hot Chili Peppers Logo. Und wenn man da drauf guckt, denkt man sich erstmal, ja, ein Stern, toll. So. Wenn man sich aber Zeit lässt und das Auge sich darauf einstellt, dann fangen an, bestimmte Flächen sich in einer anderen Farbe einzufärben, die eigentlich nicht gemalt wurden, die eigentlich nur dein Auge produziert. Und dafür braucht das Auge Zeit. So nach 10 Sekunden fängt es an, nach 15 Sekunden wird es immer stärker, nach einer Minute kannst du nicht mehr hingucken, weil dir davon vollkommen schlecht wird. Aber auf den ersten Blick bemerkst du das gar nicht. Und ich habe die Sachen mal ausgestellt in der Millantor-Galerie. Und alle gehen nur so drei vorbei und sagen, Marco, wo hängst du denn eigentlich dieses Jahr? Ja, ich häng da hinten. Hey, hab ich gar nicht gesehen. So, die haben das erstmal gar nicht erkannt, dass es mein Zeug ist. Und dann konnten sie damit auch überhaupt nichts anfangen, weil alle in dieser eventisierten Kunstsituation, wie das gerade bei der Millantor-Galerie natürlich ist, sich gar nicht die Zeit nehmen, die einzelnen Dinge wahrzunehmen. Und ob man da jetzt unbedingt drauf eingehen muss, ist, also das halte ich nicht für sinnvoll. So, ich, das ist so eine Sache, die ich zum Beispiel bei der OZM-Galerie total schätze, dass der Alex, der den Laden schmeißt, dass der so eine Ruhe produziert. Es gibt keinen Schnaps, da wird nicht aufgeregt, irgendwie den ganzen Abend geflirtet, wem langweilig ist, der soll einfach nach Hause gehen. Und dann ist es so ganz ruhig und es gibt einen hohen Durchlauf und es bleiben, die Leute bleiben nicht lang, weil die wollen noch einen trinken gehen oder so. Führt aber dazu, dass die Leute so eine museale Ruhe mitbringen, sich wirklich mit der Arbeit zu beschäftigen. Das finde ich immer ganz spannend. Also zuerst war ich total sauer auf den, hier gibt's nichts zu trinken. Was ist das für ein Laden? Wie soll ich den Abend durchhalten? Ey Leute, also so, anders macht das für mich keinen Sinn. Ich würde mich selbst verraten. Also, und wenn man meint, auf einer Messe unbedingt als Erster auffallen zu müssen, man produziert auch Arbeiten, auch ganz von selbst. Manche sind lauter, manche sind leiser, dann nimmst du die Arbeiten mit, die passen, dann verrätst du dich nicht. So, ne? Und dann lässt du die leisen Arbeiten, hängst du in einen Kontext, wo sie auch bemerkt werden können. Aber jetzt die leisen Arbeiten so zu verdrehen, dass sie genauso schreien wie der irgendein alberner Quatsch daneben, ich glaube, das ist nicht zielführend.
Also ist dir das im Prinzip ja, also gleichgültig, wie die Leute darauf reagieren, wenn das Umfeld eben nicht stimmt, wie bei Instagram oder wie du gerade im Melanzer Gallery, wenn zu viele Leute da sind, zu viel passiert, dann ist das eben so? Oder?
Ja, bei Instagram versteht ja sowieso keiner irgendwas. Das liegt ja einfach, also so nicht mit meiner, also mit meiner Arbeit schon gar nicht, weil meine Arbeit eine körperliche ist. So, ne? Und du musst das Original sehen, um zu verstehen, was ich überhaupt tue. So, ne? Und dann hat man da so ein mini kleines Bildchen von irgendwas, da hat man ja gar keine Idee davon, was das eigentlich wirklich sein kann. So, also der erfahrenere Blick, jemand, der damit erfahrener ist zu sehen, der hat eine Vorstellungskraft, sich das auch in groß vorstellen zu können. Aber eigentlich ist Instagram nur sowas wie Werbung im Briefkasten. Ja, das ist jetzt nicht mehr und nicht weniger. Da ist dann so ein kleines Abbild von irgendwas, das erzählt irgendwas, man macht dann so ein bisschen Promotion, das ist halt ein Promotion-Werkzeug. Und, aber also.
Es gibt auch Künstler, für die ist das ein totaler Fluch, weil die sind halt unglaublich gestresst davon, ständig neue Inhalte da reinzustellen und dann zu gucken, passiert da was, dann passiert nichts.
Sollte man auch nicht.
Nee, sollte man natürlich nicht. Also,
das nervt ja auch die User immer nur, wenn man jeden Tag 3 Bilder hochlädt.
Der schon wieder.
Ja, also es gibt im Prinzip, gibt es ja keine, also ich meine, klar, es gibt natürlich Leute, die verdienen ihr Geld mit Social Media Beratung. Mhm. Und die werden natürlich Unternehmen beraten können dahingehend, dass ihre Produkte gesehen werden. Aber es ist jetzt natürlich ein Unternehmen was anderes als ein Künstler. Ja. Der versucht ja auch eine ganz andere Aufmerksamkeit zu bekommen. Das heißt, man muss diese Medien mitmachen, aber so als Rat an junge Künstler entspannt.
Man kann das halt benutzen. Das ist jetzt nicht so riesig wichtig. Also über Instagram hat noch keiner ein Bild von mir gekauft. So. Aber es ist, der Konsument, der Kunde, also man sollte den zwar ignorieren, doch nie ganz aus den Augen verlieren. Das ist so ein schwieriges Spannungsfeld. So ein Stück weit muss man schon gucken, irgendwie, wie funktionieren die. Und da ich ja auch aus der Werbung quasi komme als Grafiker, ich habe natürlich auch Werbung gelernt da, kann man da schon ein bisschen nachvollziehen, wie das so alles funktioniert. Und es ist ja eine Fragestellung von ich als Konsument, frage meine Gesellschaft um mich drumherum oder den, den ich erreichen kann, ist das, was ich da aufgenommen habe, gut oder schlecht und guck, wie reagieren andere drauf. So ein Instagram-Account, wenn du auf den drauf gehst und du siehst, ach, der hat so und so viele Follower oder was auch immer, dann nehme ich das als Qualitätsurteil, was mein eigenes Bild über eine fremde Sache wiederum steigert. Das ist natürlich eigentlich eine sinnlose Sache, weil du dann kein eigenes Meinungsvermögen wohl offensichtlich hast, aber so funktionieren wir ja alle. Ne? Und dafür ist Instagram eigentlich wichtig. So, wenn man da drauf geht und deshalb kümmere ich mich da auch drum, dass ich da relativ viele Follower habe, das ist halt einfach Arbeit, ne? Damit man nicht drauf guckt und sich denkt so, ach, den interessiert sich ja gar keiner, dem folgen ja nur 100 Leute.
Also
damit es nicht den schlimmsten Eindruck hinterlässt, kümmere ich mich da ein bisschen drum.
Ja, aber dann heißt das ja doch, dass der äußere Einfluss da ein ganz wichtiger ist, der ihn dann trotzdem nicht loslässt. Also
richtig, aber nicht in meiner Kunst, sondern in der Vermarktung meiner Kunst. Okay. Und das kann ich relativ klar trennen. Wenn man jetzt zum Beispiel zu weit gehen würde, dann würde man nur Bilder malen, um das mal zu überspitzen, die in, weiß ich nicht, was das, 300 mal 300 Pixel hundertprozentig funktionieren. Das wäre die, wenn du in allerletzter Konsequenz dem folgst und sagst, dieses Bild funktioniert auf dem Bildschirm. Das sieht zwar in echt scheiße aus, das funktioniert gar nicht. Das spielt aber keine Rolle, weil die kaufen ja alle online. So, ja, dann, wenn sie es haben, haben sie es Pech gehabt. So. Das wäre jetzt die überspitzte Version dessen, wenn man sich nur danach richten würde. Ne? Mhm. Also, das tue ich natürlich nicht. Zum Glück.
Ja, man muss auch aufpassen, dass einer das Thema nicht zu sehr mitnimmt. Ein viel spannenderes Thema, auf das ich gerne noch eingehen möchte, ist, du lebst und arbeitest im Gängeviertel. Das ist ja so ein ganz besonderes Viertel, nicht ganz, aber ein ganz besonderer Gebäudekomplex hier in Hamburg in der Innenstadt, der eine sehr, sehr spannende und sehr schöne Geschichte eigentlich hat. Das will ich jetzt auch gar nicht so weit ausführen. Hamburger kennen das, auch außerhalb von Hamburg kennt man das. Sonst mal ganz kurz auf deren Website gehen, da steht auch die ganze Geschichte drauf. Mhm. Ist auch kurz erzählt oder kurz nachgelesen. Aber wie wichtig ist dir dieser Standort, der schon in so einem Epizentrum, sag ich mal, der Kunst, also der Produzenten ist? Also das sind ja hauptsächlich Künstler und Kreative.
Ja, so ist eine gute Frage. Ich habe das damals mitgegründet, der Rebelter und ich. Wir hatten damals ja unser Büro da schon vor der Besetzung, 3 Jahre vorher schon. Mhm. Und als ich diese, da gab es dann so eine Gruppe, die sich eigentlich regelmäßig zum Austausch von Informationen über Projekte trifft. Und immer war halt klar, okay, das muss besetzt werden. Wir machen mit, weil wir sind vor Ort. So, und dann haben wir das damals irgendwie mit ganz vielen anderen Leuten zusammen besetzt. Und da auch eine Strategie ausgearbeitet und was nicht. Da war es auch nochmal praktisch, PR gelernt zu haben. Es war eine tolle, unglaublich spannende Zeit. Und heute habe ich mein Atelier da immer noch und ich wohne da auch. Und das ist ja natürlich irgendwie ein Baby für einen auch, ne? Also, und es ist auch schön, in der Stadt zu arbeiten, es ist auch schön, mit so vielen Kollegen benachbart zu sein, ne? Und das ist aber auch anstrengend natürlich, weil wir auch viel politische Arbeit vor Ort haben und viel Diskussion etc. Und dann kann man auch nicht immer allen gerecht werden, leider. Was da so an Anforderungen auf einen dann so einprasselt irgendwie. Also es ist toll so zu arbeiten, es ist auch unglaublich anstrengend. Manchmal würde ich auch lieber auf dem Land oder ein bisschen abseits arbeiten. Also einfach nur, um konzentrierter zu sein. Das ist nicht immer förderlich. So.
Aber hilft der Standort auch, vorhin das Thema Marketing gesagt, das ist das auch gut, reagieren Galerien, Ausstellungsmacher, Sammler anders auf dich, weil sie wissen, du bist Teil dieses Gängeviertel-Kollektivs?
Ich glaube eher schlechter, wir haben nicht den besten Ruf.
Ach so, ja. Okay. Ja, für mich ist das, ja, okay, gut, aber da, also ich finde halt immer, dass das besonders Positive am Gängeviertel ist, dass die Form des Protests, die damals gewählt worden ist, für alle nachvollziehbar war. Mhm. Es war für alle nachvollziehbar, warum das da passiert. Und es ist was ganz anderes passiert, als was in Hamburg sonst sehr schnell passiert. Die Eskalation hat im Prinzip so nicht stattgefunden. Mhm. Und darum hat das ja was sehr Positives. Und wenn man jetzt guckt, mein gut, fließt jetzt auch Geld rein, das wird jetzt auch, da wird jetzt auch gearbeitet, das wird irgendwann auch schicker. Und hast du das Gefühl, dass die Leute, die es angefangen haben, die von Anfang an dabei waren, dass die mehr und mehr da rausgedrängt werden? Oder wird es wirklich, also würdest du, wenn du jetzt sagst, in 20 Jahren Gängeviertel, dann sind wir da, was wir uns mal vorgestellt haben, oder ist man in 20 Jahren gar nicht mehr im Gängeviertel?
Also irgendwie wird man da, denke ich mal, immer bleiben. Man hat natürlich eine gewisse konzeptionelle Problematik mit dem ganzen System, also mit dem ganzen Gängeviertel. Das besteht daraus, dass wenn die Gebäude saniert sind, dass sie dann so eigentlich so teuer sind, dass man sich da eigentlich ein Atelier in der Form eigentlich gar nicht wirklich leisten kann. Aber zumindest kann man da günstig leben, das ist ja auch interessant. So, ne? Gerade in Hamburg. Also für eine Wohnungsmiete ist das dann günstig, für ein Atelier ist es teuer. Das ist halt ein bisschen ein konzeptuelles Problem. Wir haben es aber damals schon mit diesem Plan besetzt. Also es war schon klar, das ist so das Ziel, deswegen ärgere ich mich da auch nicht drüber. Diese Übergangsweise, bis die einzelnen Häuser saniert sind, sind wir halt trotzdem drin und haben da unsere Ateliers und arbeiten da auch. Und das ist so eine geschenkte Zeit. Also man zahlt nur ganz, ganz wenig Geld für diese Ateliers. Natürlich ist der Standard unglaublich mies, so, und ist aber auch okay. Ich glaube, günstigere Ateliers gibt es in Hamburg auch einfach nicht. Und ich sehe das dann halt so für mich persönlich, und ich hoffe, dass es auch jeder, der arbeitet, irgendwie diese Zeit einfach nutzt. Das ist so ein Sprungbrett. Ja? Und da kannst du jetzt drauf rumhüpfen, solange du noch kannst. Und wenn du da runter musst, dann musst du stehen können. So ungefähr, ne? Oder schwimmen können, besser gesagt. Damit du dir ein teures Atelier leisten kannst. Das ist einfach nicht so einfach, hier irgendwas aufzuziehen oder einen Arbeitsplatz zu finden in Hamburg. Ne?
Außerhalb des Gängeviertels, was ist dir noch wichtig an Hamburg, also für die Kunst? Also warum ist Hamburg für dich ein guter Ort, um Kunst zu produzieren und zu leben?
Ich weiß gar nicht, ob Hamburg so ein guter Ort dafür ist. Also da bin ich mir noch nicht so sicher.
Das wäre meine Frage anders formuliert.
Also es bewegt sich hier was und das ist gut. Es könnte sich mehr bewegen, das ist nicht so schön. So, und man ist nicht vollkommen ab vom Schuss, man steckt aber auch nicht mittendrin in der Bewegung irgendwie der Künstler, der Kunstwelt. Und es ist so ein bisschen provinziell hier leider. Aber man hat auch ein bisschen Ruhe zum Arbeiten. Man muss halt auch nicht jeden Tag auf 50 Ausstellungen laufen. Das ist ja auch ganz schön. Am Ende arbeitet man als Künstler hauptsächlich und hängt nicht auf Ausstellungen rum.
Was ist eine Ausstellung, die dich als Künstler reizt, hinzugehen? Wo ist, also ich meine, wenn du sagst, ich meine, es gibt auch in Hamburg genug Ausstellungen, gerade am Wochenende oder so ab Donnerstag aufwärts, so, wo man hingehen könnte. Aber was ist dein Trigger, um zu sagen, da möchte ich gerne heute Abend hingehen?
Ach, eigentlich sind das hauptsächlich persönliche Fragestellungen. Also ich mag meine Kollegen, ich bin auch mit vielen befreundet und da gehe ich dann hin, gucke mal ein bisschen, was die Leute so machen. Aber eigentlich ist es so ein Socializing für mich. Ich bin halt gerne mit den Leuten zusammen, ein bisschen quatschen, ein Bierchen trinken. Und wenn man dabei was Nettes entdeckt, ist auch super. Ich bin ja selber, natürlich mag ich am allerliebsten Kunst, die so ähnlich aussieht wie meine.
Okay.
Deswegen mache ich die ja auch, sonst würde ich ja andere machen.
Ja, ja.
Und in dem Bereich der konkreten Kunst findet man in Hamburg einfach total wenig. Das ist immer ein bisschen schade. Meistens muss ich da eher so in Museen fahren, irgendwie die so über ganz Deutschland irgendwo verteilt sind, dass man da irgendwie was findet. Und in Hamburg finde ich sowas selten. Ne? Und deswegen bin ich in Hamburg hauptsächlich so Socializing-mäßig unterwegs. So. Das ist dann auch immer spannend, also man wird natürlich immer wieder überrascht und so, das ist ganz schön, das gefällt mir auch und so, aber das, wofür wirklich mein Herz schlägt, das sind diese geometrischen Arbeiten halt, ne? Und wenn ich da, weil ich da natürlich auch total nerdy drinstecke und dann für so ein Problem, was keiner versteht, tolle Lösung finde, dann kann ich schon auch echt eine Begeisterung entwickeln, die keiner nachvollziehen kann.
Aber sind das sind immer so Künstler, die dich da inspirieren oder die du in dem Bereich gut findest?
Das war für mich ganz spannend. Ich bin da irgendwie gar nicht über die großen Kunstrichtungen hingekommen, sondern eigentlich so vielmehr, dass ich im Alltag so Inspiration für bestimmte Formen gefunden habe und das für mich auch echt ein Riesenschritt war, dann weiß nicht, eine Leinwand mit 700 Dreiecken einfach nur zu bemalen. Und da hat mir so, Gott, kann ich sowas überhaupt zeigen? Die beschmeißen mich mit Tomaten, bis ich dann später erst entdeckt habe, dass es schon Kunstrichtungen gab, die sich auch eigentlich nur mit so reduzierter Formschach überhaupt beschäftigen und dann in die Form der, was ich, wie zum Beispiel in der Minimal Art oder solchen Dingern so, bis ich da richtig verstanden habe, was da alles schon gemacht wurde und was nicht, das ist auch ein langer Prozess. Und da finde ich aber auch hauptsächlich so Leute, die ich als Vorreiter empfinde, sind so die alten Meister, irgendwie der 60er, 70er Jahre, die ich ästhetisch jetzt nicht immer so super klasse finde, aber von dem, was sie sich gedacht haben und was sie schon aufgebaut haben, total spannend. Und ich finde das alles super, nur ich würde es anders machen. Und deswegen habe ich überhaupt für mich noch einen Grund, was in der Richtung zu machen. Wenn da schon alles gesagt worden wäre, nach meiner Ansicht, dann würde ich das ja gar nicht machen müssen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Bildhauer wäre und mich auf das Thema des menschlichen Körpers beschränken würde, dann müsste ich aber leider einsehen, dass die Griechen nicht zu toppen sind. Brauche ich nicht tun. So ungefähr. Ich glaube, man kann sie alle noch weiterentwickeln und man kann da überall noch einen draufsetzen. Das finde ich ganz spannend. So.
Was steht bei dir so als nächstes an?
Als nächstes habe ich dieses Hauptwerk noch, was jetzt die nächsten 2 Jahre, genau, The Study, irgendwie in Anspruch nehmen wird.
Tauchst du dazwischendurch mit auf und sagst, guck mal, hier ist ein Zwischenstand? Oder wie hältst du das aus?
Ich poste mal ab und zu irgendwas, okay. Ich kann es nicht unterdrücken. Ich beschäftige mich so viel damit und dann habe ich auch manchmal Lust, so kleine Auszüge zu zeigen. Das wird die nächsten 2 Jahre so in Anspruch nehmen und da werde ich ja wahrscheinlich noch mal was zwischenschieben. Da ist jetzt so eine Ausstellung noch vielleicht für Ende des Jahres geplant. Die könnte mir allerdings auch das halbe Jahr noch mal vollstellen. Also es entstehen immer so viele Sachen nebenbei. Das ist auch ganz spannend. Ich mache keine Riesenpläne. Da wird man dann sehen. Also vielleicht mache ich Ende des Jahres noch mal was. Und haben wir schon 2018?
Ja, ja. So, schon gefühlt wieder viel zu lange. Aber gut, so ist das. Siehst du, bei uns geht die Zeit auch zu schnell rum.
Ja, voll. Und dann ist der Sommer auf einmal schon wieder vorbei.
Sommer, ja. Gut, bevor wir jetzt hier ins Dragon kommen, Dako, ich weiß, haben wir so alles besprochen, was du denkst? Also alles natürlich nicht, wir können auch 10 Stunden weiterreden, aber ja. Können wir ja später auch noch machen. Aber irgendwann, also muss man auch mal so einen Bogen finden, wo man so ein Thema abschließt. Du bist ja jetzt mein erster Gast hier bei den Podcasts. Wir haben heute noch so ein bisschen Hakeleien mit der Technik gehabt. Mal sehen,
Debüt.
Mal sehen, wie das alles so wird nachher, wenn wir uns das anhören. Aber ich denke, das war gut. Ich persönlich habe das Gefühl, dass ich bin sehr froh, dass ich dich als Ersten gefragt habe, sich hier hinzusetzen, weil du eine ganze Menge gutes Zeug zu erzählen hast. Aber weil ich das Thema eben auch ganz spannend finde, der Kunst, mit der du dich auseinandersetzt, also die Zeit, die du investierst und die Zeit, die du übernimmst, denn das ist das, was wir heutzutage meistens ja gar nicht mehr haben oder uns geben. Ich bin sehr gespannt auf dieses The Study. Ich meine, wie gesagt, ich durfte ja schon was davon sehen. Das ist richtig, dass du da noch einen Ort für suchst, wo man das irgendwann zeigt. Das ist eher institutionell oder ein öffentlicher Raum auch
wieder, ne? Ja, genau. Das wird ja mit 36 Großformaten ist so eine Galerie in der Regel ja überfordert.
Ja. Also eine Bank.
Ja.
Finanzamt.
Lieber sowas wie ein Kunstverein oder so.
Okay. Ne? Ja.
Gut, ja. Also irgendwas, was wirklich so einfach diese Menge fassen kann.
Frau Steinbrügge.
Ich bin aber auch ganz gespannt, weil solche Sachen. Man sieht ja erst, ob das funktioniert alles, wenn es hängt.
Ja.
Man kriegt so einen Eindruck, wenn es gemalt ist und dann irgendwie rumsteht. Aber das hat ja nochmal eine ganz andere Wirkung, wenn es hängt. Und dann hat es nochmal eine ganz andere Wirkung, wenn man es in den Ort hängt, wo es präsentiert wird. Und dann weiß man erst nach 3 Jahren, ist das was oder ist das nichts. Ne? Das ist ja immer spannend. Darauf freue ich mich schon.
Ja, ich mich auch. Also wir verabreden uns einfach, wenn das hängt. Dann sprechen wir
nochmal. Dann quatschen wir nochmal
drüber. Dako, ich danke dir.
Ja, ich danke dir.
Ja, dann Dako C. Nikolic. ja, war gut.
Er hat Spaß gemacht.
Ja, super. Alles klar.
Geil.